Lieberknecht rein, Lieberknecht raus, darüber wird zu reden sein. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Lautere, dem Rheinpfalz-Podcast über den FCK. Und wir sind heute mit der vollen Kapelle am Start, nämlich mit
Marek
und Alex. Grüßt euch.
Und hallo zusammen. Mit mir, Julian. Auch von mir ein herzliches Hallo und Willkommen. Es ist Länderspielpause, da ist ja bekanntlich immer etwas weniger los. Natürlich, beim FCK gibt es immer genug, worüber man reden kann. Und ja, wie soll ich sagen, wir haben Post bekommen. Und zwar hat uns der Nutzer Discovery29B gefragt, was wir davon halten. Thorsten Lieberknecht raus. Das ist ja was seit ein paar Wochen immer wieder mal mehr, mal weniger intensiv in Fanforen gefordert, diskutiert, darüber gesprochen wird. Ich glaube, wir können sagen, beim FCK stößt das derzeit auf wenig Gegenliebe. Vorsichtig formuliert. Magst du anfangen, Alex?
Ja, wir haben, es gab nach dem 0:3 in Nürnberg nochmal die Frage an Marcel Kloß, wie denn jetzt die Zukunft des Trainers aussieht. Und er hat da ganz klar gesagt, das ist unser Trainer, das bleibt unser Trainer. Ich glaube, wir haben da intern komplett Ruhe. Damit könnten wir jetzt diesen Podcast beenden, weil es ist ja, entbehrt ja jeder Grundlage.
Ich sehe das völlig anders. Ich finde, Xabi Alonso muss ja mindestens, weil das ist der Anspruch vom FCK und nichts anderes.
Ich glaube, der ist aber bei Real Madrid auf dem Hof gejagt worden.
Kleiner Scherz am Rande.
Kleiner Scherz am Rande. Dazu muss man auch sagen, ich habe von Marcel Kloß vor ziemlich genau einem Jahr einen Satz gehört, wo es auch im Wesentlichen so hieß, ja, wir haben keine Trainerdiskussion. Und ich glaube, 48 Stunden später haben wir beide telefoniert, weil Markus Anfang gerade entlassen wurde. Gut. Man muss nicht immer von der Vergangenheit auf die Zukunft schließen, aber so viel dazu.
Also ich finde, wo ich da mal einhaken will, das ist ja so ein bisschen der Sündenfall gewesen, also in Anführungsstrichen. Weil in dem Moment, wo Anfang in einer tabellarisch guten Situation ja rausgeworfen wurde, haben sie sich das ja gezüchtet, was jetzt kommt, dass relativ häufig die Frage nach dem Trainer gestellt wird. Also das ist ja jetzt noch nicht mal die Schuld von uns Medien, sondern das ist ja der Fluch, den sie da jetzt selber hervorgerufen haben.
Ich möchte an der Stelle auch mal anmerken, bevor du gleich deine Meinung dazu abgeben kannst. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt die wenigen wären, die hier hingehen und sagen, wir wollen, dass Lieberknecht rausgeht, sondern es ist ja was draußen in den Fanforen diskutiert wird, was auch in anderen Medien schon diskutiert wurde. Und wie du sagst, ja, ein bisschen auch so erzogen worden.
Stimmt, Alex, zu. Wenn du schaust, vor einem Jahr nach dem 27. Spieltag stand Markus Anfang mit 46 Punkten und 2 Punkten hinter dem zweitplatzierten HSV in der Tabelle und man hat ihm das Misstrauen dann sozusagen ausgesprochen. Also wenn du rein von den ergebnisorientierten Aspekten gehst, dann musst du handeln. Und das hat sich ja der FCK dann selbst in die Schuhe zu schieben. Aber man will ja Konstanz, das hat man ja auch gesagt, und Konstanz heißt halt auch, durch Krisen mit dem Trainer zu gehen.
Man muss auch, ich glaube, zum letzten Jahr unterscheiden in der Lage in der Liga. Die Punktzahl, ich glaube jetzt nicht genau 1:1, aber ist in einer ähnlichen Region. Aber was anders ist, man ist nicht mehr 2 Punkte hinter den Aufstiegsrängen, sondern man hängt gerade so ein bisschen nirgendwo. Es geht nach oben wahrscheinlich nicht mehr so viel, nach unten sehr wahrscheinlich auch nicht mehr, zwei, drei Plätze abgesehen. Letztes Jahr war das ja so, dass ja die halbe Liga zu dem Zeitpunkt noch im Aufstiegsrennen drin war und man halt eben diesen Strohhalm sich noch greifen wollte, hat nicht funktioniert, hat nur bedingt funktioniert, sage ich mal, aber ja.
Haben wir ja jetzt auch 6 Punkte weniger, also das sind halt 2 Siege weniger, die Lieberknecht geholt hat im Vergleich zu Anfang. Das muss man dann halt auf der rein sportlichen Ebene, muss man das dann halt attestieren, ne?
Aber genau das ist ja der Punkt, finde ich, den die Fans dann diskutieren im Umfeld. Wenn du von den Faktenbasierten gehst und ein Trainer wird an Ergebnissen gemessen, so, und der Fakt ist, der FCK hat 6 Punkte weniger im Vergleich zur vergangenen Saison und hat keine Chance mehr aufzusteigen. Also theoretisch schon, aber praktisch ist es sehr gering, die Wahrscheinlichkeit. So, und wenn man von dieser Basis her geht, muss man wirklich knallhart sagen, muss Thomas Hengen 4 Spieltage vor Saison an der handeln. Aber man hat ja nicht diesen Anspruch offenbar. Man hat ja vor der Runde nicht das an den Aufstieg ausgegeben, sondern gesagt, wir wollen besser als Platz 7 werden. In dem Punkt sind sie ja noch in der Range. Und von daher ist ja eigentlich nichts passiert, wenn man es so will. Was ist passiert? 7 Spieltage vor Ende hast du 40 Punkte. Du kannst deine Saison völlig sorgenfrei planen. Natürlich ist es nicht der Anspruch vom FCK zu sagen, naja, wir dümpeln jetzt noch ein bisschen rum und machen noch schön Wetter. Die wollen Ehrgeiz, geht da ums Fernsehgeld, hat da der Alex eine interessante Geschichte geschrieben gehabt. Da geht es um 300.000, noch mehr vielleicht. unter dem Aspekt sieht man es und nicht jetzt zu sagen, ah, wir haben jetzt hier Druck.
Ich glaube, man kann diese Diskussion auch, bevor wir da jetzt richtig einsteigen, mit allen, mit in ganzer Tiefe auch zweiteilen. Einmal nämlich Lieberknecht raus sofort oder weiter oder zur neuen Saison, wenn man den Wechsel machen möchte. Ich glaube, zum Thema raus sofort haben wir alle drei eine ziemlich gleiche Meinung, nämlich das wäre ziemlich dämlich.
Das sehe ich absolut so. Also ich finde, bei der Lieberknecht-Debatte, da muss man, glaube ich, zwei Ebenen voneinander trennen, die leider Gottes oft miteinander vermischt werden. Also da ist die eine Ebene, das nenne ich mal die weichen Faktoren. Also da passt er, wie ich finde, ideal zum FCK. Also er kommt von hier, er setzt auf die eigene Jugend nach Jahren mal wieder. Er ist nahbar, er ist bei den Fans. Das ist die eine Seite der Medaille. Und das andere ist halt einfach die sportliche Bilanz und Thema Weiterentwicklung der Mannschaft. Und das muss man natürlich jetzt, das haben wir ja schon am Anfang angedeutet, dann schon kritischer sehen. Also wir haben ja nicht nur weniger Punkte, sondern wir haben natürlich auch immer wieder so Spiele wie jetzt in Nürnberg, wo es dann wirklich ganz, ganz schlimm dahin geht. Also wo man dann halt sagen muss, das ist jetzt nicht nur ein verlorenes Spiel, sondern da ist überhaupt nichts mehr da. Und dann wird dann halt immer gesagt, da fehlt die Haltung, was ja ein anderes Wort für Einstellung ist. Und wenn ein Trainer am 27. Spieltag sagen muss, wir haben jetzt 2-3 Mal in dieser Saison nicht die richtige Einstellung gezeigt, das geht natürlich auch indirekt mit ihm nach Hause. Also das, ja.
Wobei, es ist ja nicht ein Lieberknecht-spezifisches Problem. Das hat ja letztes Jahr auch, erinnere dich an das 1-5 in Darmstadt, als der FCK die Chance hatte, Erster zu werden und die werden da abgefertigt in einer üblen Art. Dann zu Hause in Köln, das war jetzt keine Abreibung, das war das 0-1. Also sie haben ja diese Aussetzer, haben sie saisonübergreifend. Und die Frage ist, hat ja auch der Trainer zu uns gesagt, es ist ein Virus, das zu bekämpfen gilt. Die Frage ist, warum? Woher kommt dieses Virus? Wo ist die Ursache? Wie kann man es bekämpfen? Und der Trainer sagte jetzt selbst, er möchte dieses bekämpfen. Wenn er die Lösung hat, dann hat er den goldenen
Schlüssel. Also wenn ich da kurz reingehen darf, das mit dem Virus, das ist ja, hört sich ja schön an, aber da gibt es eigentlich dann nur noch eine Option. Also entweder der Trainer erreicht die Mannschaft nicht oder der Kader ist nicht gut zusammengestellt. Also sprich, da sind halt welche dabei, die eben nicht die nötige Mentalität auf Strecke mitbringen. Weil eine andere Option gibt es dann nicht. Also man muss dann halt schon mal im Detail gucken, wer fällt in diesen Spielen, die dann so dahin gehen, fällt da extrem ab. Und wenn man sagt, man will Betze-Spieler mit der richtigen Mentalität, muss man dann vielleicht auch die Konsequenz daraus ziehen im Sommer, dass man mit denen nicht weiterarbeitet.
Das ist genau der Punkt. Ja. Also das hat ja der Torben Massing selbst irgendwann mal gesagt, wahrscheinlich ist ein Transfer zu viel gewesen im Winter, wo man sich jetzt hinterfragt. Das hängt immer an den Spielern ab. Und man will ja stressresiliente Spieler haben, die mit dem Druck auf dem Betzenberg umgehen können. Offenbar können es nicht alle. Und dann musst du dann eben, wie du sagst, handeln. Oder du hast die richtige Medizin. Die Frage ist, welche Medizin ist es?
Ich würde jetzt gerade noch mal ganz kurz das Thema mit Lieberknecht sofort quasi den Wechsel vornehmen, wenn man das denn machen möchte. Würde ich gerade einmal kurz zumachen, warum das aus unserer Sicht nicht sinnvoll ist. Ich meine, du hast es eben angesprochen. Ja, ja. Im Winter hattest du schon einen Umbau. Dann würdest du jetzt quasi kurz vor Schluss noch mal ein Fass aufmachen, dass du einen neuen Trainer hinstellst.
Naja, die Frage ist, wenn du nach Hängen-Argumentation gehst, musst du 4 Spieltage vor Schluss einen neuen Trainer holen. Das hat er ja letztes Mal auch argumentiert. Man hat nicht zum Saisonende tauschen wollen, sondern 4 Spieltage vor Saisonende, um dem Trainer einen Überblick zu ermöglichen, dass er sagt, okay, mit dem Spieler möchte ich arbeiten, mit dem nicht mehr. Wenn du nach dieser Aussage gehst, nach dieser Fahrlinie, dann müsstest du eigentlich nach 4 Spieltagen-Saisonende sagen, okay, wir holen einen neuen Trainer. Aber ich glaube nicht, dass das zur Debatte steht.
In Klammern natürlich, damals gab es noch ein realistisches sportliches Ziel in Sachen Aufstieg, was jetzt de facto ja nicht mehr gegeben ist.
Genau.
Ne? Ja.
Du müsstest jetzt dir eben eine Nachfolge aus dem Hut zaubern. Hast du so einen? Hast du keinen? Holst du jetzt irgendjemanden, nur um irgendein Signal zu senden, was ja auch fatal wäre? Du musst Lieberknecht entweder eine Abfindung zahlen oder bis zum Vertragsende fortbezahlen und gleichzeitig den neuen Trainer entlohnen. Und die Mannschaft möglicherweise, sage ich mal, wenn die jetzt im Winter ja schon einen Umbruch hatte mit 4 neuen Verpflichtungen, auch ein paar Abgängen, jetzt quasi noch einen neuen Cheftrainer an die Seite stellen, da ist ja das Restrisiko da, dass ja klar, neuer Trainereffekt, dass sie mal 2 Spiele gewinnen. Kann aber auch passieren, dass sie dann die letzten paar Spiele wie Hühner ohne Kopf auf dem Platz rumrennen.
Also ich halte da grundsätzlich nichts von. Also ich finde, die haben jetzt eine Mannschaft dahingestellt, die ein bisschen auf Lieberknecht-Fußball ja auch zugeschnitten ist. Ich sage nur Dreierkette, Schienenspieler und so weiter und so fort. Und jetzt den Trainer zu wechseln, ist sowohl während der Saison als auch im Sommer ziemlich unsinnig. Was natürlich auch Fakt ist, ist, dass dann in der Hinrunde der kommenden Saison dann muss dann endgültig die versprochene Weiter- und Fortentwicklung zu sehen sein. Weil wenn sie dann weiterhin so stagnieren und immer noch nicht den Sprung nach oben dann schaffen, dann kann man schon sagen, dass dieses Projekt, was ja mit dem Namen Lieberknecht verbunden ist, man hat ihn geholt, weil er mit Braunschweig und Darmstadt Mannschaften Richtung erste Liga gebracht hat und dann auch in die erste Liga gebracht hat. Also das ist ja schon im Hinterkopf der Anspruch, den sie haben. Und ich glaube halt, dann wird es halt schwierig zu sein, das noch zu vermitteln, dass er bleibt.
Klammer auf, vielleicht kurz anschieben. Er hat sowohl in Darmstadt als auch in Braunschweig immer eine Saison gebraucht.
Genau.
Es hat immer eine Saison gedauert und dann ist es gelaufen.
Das wollte ich gerade sagen. Das waren immer die zweite Runde. Und wir reden jetzt von der ersten direkten Aufstieg. Gibt ihm halt die Zeit. Ich finde, eine Entwicklung verläuft nie linear. Das sind immer so Plateaus, dann gibt es mal einen Rückschritt, dann gibt es mal wieder eine Delle, dann geht es wieder nach oben. Und man redet ihn zum Teufel nur, weil es jetzt mal ein paar Spiele nicht läuft. Man kann klar über die Einstellungen und die Spielleistungen diskutieren, haben wir ja auch erörtert, dass es auch andere Trainer betroffen hat. Aber es ist doch gar nichts passiert. Man will Kontinuität und jetzt möchte man es auch als Verein, der Herr Klose hat es ja gesagt, in meinen Augen war das Krisenmanagement zu spät, er hätte es schon nach Darmstadt sagen müssen, klipp und klar, das ist unser Trainer, fertig aus, damit wir jedwede Trainerdiskussion, die im Nachklapp aufgeploppt ist, wäre erst gar nicht gekommen. Er hat es jetzt gesagt und damit ist es klar, man geht mit diesem Trainer, wenn es glaubwürdig ist, durch jedes Tal und hofft, nächste Runde, vielleicht übernächste Runde, aufzusteigen.
Da höre ich es bei euch beiden raus, ihr würdet mit Lieberknecht die neue Saison gehen.
Ja.
Ich würde das auch machen, wobei man schon sagen muss, man kann, was so das letzte halbe Jahr angeht, schon genauer hingucken, kritisch hingucken, weil der Trend war jetzt zuletzt nicht mehr gut. Also wenn man weiß, wie sie so im Herbst da standen, so im Oktober oder so, dann da hatten sie Kontakt nach oben, da haben sie begeisternde Heimauftritte vor allem gehabt, Auswärtsproblematik war damals auch schon ein bisschen gegeben und man muss schon sagen, dass die Rückrunde jetzt nach einem guten Start schon so ein bisschen dahin plätschert. Also das ist, wenn ich daran denke, dieses zusammengekrampfte 1-0 gegen Fürth und so, also und die auswärts dann das 0-3 in Nürnberg und so und 2-3 in Bochum. Also man wird schon im Sommer mal eine kritische Analyse machen müssen, was war jetzt gut und was war schlecht. Also ich finde, auch da muss man natürlich immer in Klammern sagen, die Verletzung von Pretarien, vom wichtigsten Offensivspieler, die muss man da immer in Rechnung stellen, klar. Aber man muss dann auch schon gucken, der Trend hat jetzt nicht mehr gestimmt. Und warum? Woran lag das? Weshalb hat der Trend nicht mehr gestimmt?
Und was wir jetzt nicht unterschlagen dürfen, das 3-0 gegen Karlsruhe, was schon, also der Derby-Sieg jetzt vor Nürnberg, der war ja schon überzeugend, wobei man auch sagen muss, dass der KSC, ausbaufähig gespielt hat an dem Tag.
Ich habe neulich ein Interview gemacht mit einem Mann, der heißt Jürgen Kohler, dürfte dem einen oder anderen bekannt sein.
Ja, ich glaube, da klingelt
und was. Und der hatte gesagt, nach dem Spiel wusste er, warum der FCK nicht für den Aufstieg in Frage kommt, weil die hätten zwar gut gespielt, aber der KSC wäre halt erschreckend schlecht gewesen an dem Nachmittag. Und dem Mann sollte man dann vielleicht glauben, weiß nicht.
Ich meine, der KSC hätte ja auch nach 2 Minuten Einzel führen können.
Stimmt.
Müssen wir auch sagen, wer weiß, wie das Spiel gelaufen wäre. Ich glaube nicht, dass der FCK dann verloren hätte, weil an dem Tag waren sie einfach zu überzeugt von dem, was sie gewinnen wollen. Die hätten das Spiel vielleicht gewonnen, aber hätte Fahrradkette.
Wir haben jetzt ein bisschen drüber geredet, über die Auswärtsschwäche des FCK, auch mitunter ein bisschen blutleere Auftritte. Was spricht denn für Lieberknecht? Wir haben ein bisschen angesprochen mit Jugendspielern und so. Vielleicht sollen wir da mal ganz kurz reingehen. Was ich vielleicht noch ergänzend zum Thema, was entlastend für die Rückrunde hinzukommt, ist auch dieser Umbruch im Winter. Die haben 4 neue Spieler geholt. Norman Bazet, Atanas Czernev, Jakob Rasmussen und Mergin Berisha, wobei Mergin Berisha Nottransfer war, weil sie auf Bretagne reagieren mussten. Und wahrscheinlich waren Czernev und oder Rasmussen die logische Konsequenz daraus, dass sowieso ein Innenverteidiger wahrscheinlich gefehlt hat und dann auch noch Jan Elvedi ausgeliehen wurde in Richtung Fürth. Und ich meine, im Winter so einen Umbruch hinzulegen, das ist ja auch immer gewagt, weil du hast keine Vorbereitung in dem Sinne wie im Sommer, dass du 2 Monate lang trainieren kannst ohne irgendwas.
Ja, habe ich auch so ein bisschen Problem mit, weil ich kann mich an die Spiele im November, Dezember erinnern, da hat man dann immer gesagt, ach, der arme Lieberknecht, wenn man mal auf die Bank guckt, ja, da kann er jetzt nicht viel Substanz einwechseln und diese ganzen Bankdrücker haben sie dann, waren ja auch 6 Abgänge im Winter, sind sie dann losgeworden und haben dann Leute geholt, die jetzt vom Papier her erstmal gut klangen. Also ich finde, in 48 Stunden den Berisha aus Hoffenheim zu holen, klar, mit der Einschränkung, der hat keine Form, weil er irgendwie in 3/4 Jahr nicht mehr gespielt hat, Rasmussen Bundesligaspiele, Serie A, Europa League, eigentlich für einen Zweitligisten auch ein guter Transfer. Bei Tschernev, ein junger bulgarischer Nationalspieler, hätte man jetzt per se auch gedacht, ja, das ist ein guter Fang.
Der auch ein erstes gutes Spiel gemacht hat?
Der dann auch, aber dann sehr viele schlechte auch danach. Und halt Nom Bazet, einen belgischen U21-Nationalstürmer, bekommst du jetzt auch nicht unbedingt jeden Tag. Also das von den Namen her waren das jetzt schon substanziell ganz gute Verpflichtungen. Das ist natürlich das Problem hervorruft, dass du die erstmal alle einbauen musst und integrieren musst und dass die Winterpause sehr kurz ist und es gibt kein richtiges Trainingslager und das geht dann halt sofort los mit Januar mit Topspielen. Klar, das war ein Teil des Problems, sicherlich, ja.
Ich denke auch, das ist der Faktor Zeit. Wenn du mal mit Spielern sprichst, dann sagt jeder, das geht nicht von heute auf morgen. Nimm mal den Tschernev, der kommt aus Portugal, ist gebürtiger Bulgare, der kennt die Sprache nicht. Das ist ein anderes Umfeld. Seine Freundin kommt nach. Anderes Wetter, anderes Essen. Das geht nicht von heute auf morgen. Und dann kommt mal eine Delle nach dem Schalke-Spiel, weil ich glaube, die letzten zwei Spiele gar nicht mehr im Kader, wird seinen Grund haben. Aber du kannst, glaube ich, nicht erwarten, dass einer in zwei Monaten sofort performt. Man muss den Leuten die Zeit geben. Das Problem ist, der ist ausgeliehen. Was machst du, wenn er die nächsten drei Spiele auch nicht spielt? Ziehst du die Option mit dem Risiko, es könnte ein Flop werden? Oder gibst du und ziehst sie nicht? Dann musst du wieder einen suchen im Sommer, wo du eh schon drei IVs brauchst, weil wenn Sirch ist weg, er geht auch. Lee Kim, habe ich meine Zweifel, dass sie den halten können, zumal er ja nur einen Vertrag bis 2027 hat in Brentford. Das heißt, es gibt kein Leihgeschäft mehr, seitdem Brentford verlängert. Das ist, für mich ist der Faktor Zeit bei den Neuen das Entscheidende und den haben sie nicht.
Könnte dem FCK im Sommer, unabhängig jetzt von der Personale Lieberknecht auf der Bank, was man vielleicht noch ergänzen muss, Lieberknecht, was du angesprochen hast mit den Nachwuchsspielern, ersetzt auf Nachwuchsspieler. Das ist ja auch die Vereinsphilosophie, die ausgegeben wurde. Owen Gibbs, jetzt Stadtelfdebüt in der zweiten Liga gefeiert. Dion Hofmeister, Mika Haas, der unter ihm zum Stammspieler geworden ist. Also da ist ja auch schon was, wo wahrscheinlich die FCK-Verantwortlichen sagen, oh, Thorsten, super.
Absolut.
Ja. Also er ist ja, wenn man unseren Kollegen Markus Weiß fragt, der die U21 betreut, der ist bei so vielen Spielen im NLZ, das waren viele Vorgänger gar nicht. Er ist jemand, der dann wirklich ein Herz für diese Spieler und ein Faible hat und das macht er, glaube ich, schon glaubwürdig. Aber es ist ein Stück, man muss aber auch, glaube ich, echt ehrlich sagen, es ist ein Stück weit Pflicht, weil der FCK hat ja gar keine großen Einnahmenquellen mehr. Das Stadion ist ausgereizt von der 95% Auslastung. Bei den VIP-Karten gibt es Wartelisten. Wo hast du noch, in welchem Segment, Merchandising ist Bundesliga-Niveau, wo hast du noch Steigerungspotenzial? Das ist im Endeffekt nur junge Spieler auszubilden in der Hoffnung, dass du dann später vielleicht mal einen Gibbs, einen Hofmeister und einen Kamga für viel Geld verkaufst und dann das Geld reinvestierst. Das machen andere Bundesligisten schon seit Jahren mit viel, viel Erfolg. Gladbach, Dortmund, nur gesagt. Und der FCK macht es jetzt auch. Aber ich möchte noch einen anderen Aspekt. Du hast gesagt, warum Lieberknecht der Richtige ist. Ich glaube, er ist der Richtige, weil mir fällt niemand ein, der über dieses Maß hinaus sich mit diesem Verein identifiziert und auch selbstlos so viel mehr arbeitet. Keiner hat so Herz für diesen Club, keiner hat so eine hohe Identifikation, keiner hat so eine große Motivation, um das Ziel zu erreichen, diesen Verein in die Bundesliga zu führen. Und ich glaube, das ist ein großes Fund, das er hat. Und vielleicht setzt er sich damit zu sehr unter Druck. Weil er sagt ja auch, er hinterfragt sich immer nach jeder Situation. Er hinterfragt bestimmt auch die Rückrunde, warum der FCK nur zwei Punkte vor dem Tabellenletzten der Auswärtsbilanz ist und mittlerweile zu Hause, glaube ich, noch Platz drei, warum die nach unten rutschen in den Tabellen. Aber er ist der Selbstkritischste zu sich selbst. Und ich glaube auch, wenn er merken würde, rein spekulativ, dass es nicht mehr weitergeht, tritt er zurück wie in Darmstadt. Da hat er die Größe gezeigt und es war wirklich Chapeau, dass er das getan hat. Und ich glaube, auch wenn er merkt, dass es hier zu Ende geht und er die Mannschaft nicht mehr erreicht, dass er nicht an seinem Posten klebt.
Ja, ich finde auch, also man kann schon Argumente pro Lieberknecht finden. Also in den guten Spielen vom FCK in dieser Saison, und da gab es auch so einige, da konnte man schon sehen, wie das so aussehen soll, wenn das gut umgesetzt wird, dieser Lieberknecht-Fußball. Also, wie sag mal so, irgendwie gegen Münster, wo es nach 20 Minuten 3-0 steht. Da gab es so ein paar Heimspiele gegen Bochum und so, also wo sie mit Wucht einfach den Gegner überrannt haben. Das ist die Positivseite. Die Negativseite bleibt aber trotzdem, dass es immer wieder Systemausfälle gibt, die eigentlich unerklärlich sind. Und die dürfen halt nicht passieren. Ich finde auch, man kann auch sicherlich mal in Nürnberg verlieren, wenn das Spiel schlecht läuft. kein Problem. Aber so darf man halt nicht in Nürnberg verlieren, dass man halt 3 Stück bekommt und froh sein kann, dass der Kral noch 3 oder 4 rausfischt, weil sonst wird es ganz, ganz bitter. Also auf dem Niveau darf das dann halt nicht mehr sein. Also da muss dann halt schon Stabilität, Konstanz, das muss man dann halt schon erwarten können. Ja? Und wenn ich mal Fußball inhaltlich, ich meine, wir Journalisten, wir neigen ja immer dazu, nur auf die Ergebnisse zu gucken. Ja, die sind jetzt ein bisschen schlechter geworden in der Rückrunde. Aber Marek, wir waren in Paderborn beim Hinspiel und da hast du eine Mannschaft von Paderborn gesehen, wo du dir gedacht hast, ja, der vom Spielplan her, von der Idee, wie die so spielen wollen, das sah super gut aus und das sah auch ein bisschen besser aus als das, was der FCK da gezeigt hat. Und leider Gottes, ich meine, das Rückspiel stand ja unter dem Eindruck diverser Schiedsrichterentscheidungen, aber auch da hatte ich von der Spielanlage her immer noch den Eindruck, dass Paderborn so das kleine bisschen noch oben drüber ist. Und wenn man von Weiterentwicklung spricht, dann muss man das natürlich Lieberknecht ankreiden, dass in einem halben Jahr konnte dieser Rückstand auf so eine Mannschaft nicht aufgeholt werden. Jetzt will der FCK anders spielen, da geht es nicht so um Ballbesitz und um die spielerische Note, das ist auch alles okay. Aber, wie ich eben schon mal gesagt habe, da muss jetzt auch mal dann irgendwann der Step nach vorne kommen und man darf dann halt nicht dazu neigen, irgendwelche Ausreden zu suchen, die es ja gibt. Also ich meine, mit Britannien in der Rückrunde hätten sie wahrscheinlich, meine Prognose, 5 bis 8 Punkte mehr geholt. Aber er ist halt nun mal nicht da.
Wobei man sagen muss, der Thorsten Lieberknecht hat ja nie die verletzten Spiele in den Vordergrund geschoben, gesagt, ja, wir haben jetzt so viel Verletzte. Da hat es nie groß thematisiert und das muss man mir anrechnen. Und Paderborn ist ein gutes Stichwort, Hinspiel oder auch Rückspiel, egal. Mich würde einfach immer interessieren, was macht Paderborn anders, in Anführungszeichen besser, oder Elversberg. Das sind Vereine, die vom Umfeld und von den Einnahmenquellen ja hinterm FCK liegen bestimmt. Und jetzt frage ich mich, was läuft da anders? Warum ist es erfolgreicher als am FCK? Und das müsste man vielleicht mal eruieren, weil also so ein Dorfverein wie Elversberg, wenn es gut läuft, steigen die Bundesliga auf. Das wäre für den FCK der Super-GAU. Ein Club, dessen Stadion wahrscheinlich so viele Zuschauer fasst wie die ganze Westkurve vom FCK. Wäre schon nicht schön.
Wobei, ich glaube, bei Paderborn darf man auch nicht vergessen, die entwickeln sich ja auch weiter. Es ist ja nicht so, dass die stehen bleiben auf dem Stand der Hinrunde und der FCK kann sich dann munter ranpirschen. Ja,
bitte? Aber du siehst diese Entwicklung. Du siehst so richtig schrittweise. Als wir in Paderborn waren und der Jemfi fliegt raus vom Platz, dann hat der FCK auf eine Viererkette umgestellt. Das ging total in die Hose. Dadurch sind die 2 Tore gefallen. Da hast du schon gemerkt, dass ein Systemwechsel innerhalb eines Spiels von 3 auf 4 nicht funktioniert hat. Ich will jetzt nicht weit zurückgucken, aber den Eindruck, den hatte ich und der Anfang hat es funktioniert. Ohne jetzt im Thorsten Lieberg nicht nahe treten zu wollen. Aber der hat dann immer mal im Spiel dann gewechselt. Das musste die Mannschaft eigenverantwortlich übernehmen. Da hattest du den Eindruck, ich meine, die wechseln ja auch jetzt hier mal, da zieht man der Sechser nach vorne und der Kunze bleibt hinten, Schein geht ein bisschen offensiver oder so, das machen sie ja auch in der Defensive 5er-Kette, in der Offensive 3er, da passiert das ja auch, das ist Standard in der Grundordnung. Aber da ist die Frage, warum funktioniert so ein System-Switch oder eine Grundordnung-Switch besser bei den Gegnern als beim FCK?
Wobei ich da jetzt gerade nochmal anmerken würde, wir haben vorhin kurz angesprochen, Darmstadt, unter Anfang war auch nicht alles super. Ich erinnere an Braunschweig, wo ich ja vor Ort war und das war auch ein Spiel, also das hat auch seinesgleichen gesucht im Sinne von schwach, blutleerer Auftritt. Also das kann man eben, also nur, dass dieser Eindruck jetzt nicht entsteht, dass das alles besser war. Stimmt nicht.
Nein, das stimmt nicht. Ich meine, wir haben auch im Pokal bei Hertha 1-6 verloren und waren in Braunschweig 0-2, als Braunschweig davor überhaupt wochenlang nichts gewonnen hatte. Also da waren schon ein paar Tiefpunkte dabei. Entschuldigung.
Gut. Jetzt kommende Saison. Sagen wir mal, es könnte ja durchaus passieren, dass Lieberknecht den Masterplan in der Schublade hat für nächstes Jahr, warum sie dann aufsteigen. Jetzt, wir haben eben schon ein paar Leihspieler angesprochen, die möglicherweise gehen. Jetzt gibt es ja noch ein paar andere Spieler, wo man sagt, oh, vielleicht, Paul Jolief übrigens, auch ausgeliehen. Mal gucken, ob der gehalten wird, ob er gehalten werden sollte, ist vielleicht auch eine andere Frage, weil er ja auch jetzt nicht auch immer überzeugt in den letzten Wochen. Ein wichtiger Spieler im Mittelfeld, Nathan Skytte, gibt es ja jetzt auch schon so, man hat zwar jetzt keine konkreten Transfergerüchte, aber so das leise Unken, oh ja, wenn da jetzt ein Transferangebot reinkommt, das in eine gewisse Höhe liegt, dass man dann da jetzt auch nicht unbedingt abgeneigt wäre. Würde ja auch dafür sprechen, dass man Transfererlöse generieren möchte.
Hat aber auch nicht mehr die Form vom November, wenn wir mal ehrlich sind. Ne?
Wollte ich auch sagen.
Ist aber dennoch unumstrittener Stammspieler derzeit.
Seit 8 Spielen kein Tor geschossen. Also ja, das ist vielleicht für
den... Redest du da eine Krise haben?
Nein, aber das ist ja für den FCK vielleicht sogar ganz gut, weil dann gibt es dann vielleicht keine Angebote oder Angebote, über die man nachdenken muss. Also ich meine, sind wir uns einig, wenn da irgendwie 10 Millionen geboten werden oder 8, 9, 10 Millionen, dann müssen sie den natürlich verkaufen. Bei 2, 3 Millionen, da kann man sich natürlich dann schon ausrechnen, ist bei uns Leistungsträger, wir wollen vielleicht oben angreifen, halt man lieber. Hm?
Und ist ja auch, glaube ich, kein auslaufender Vertrag nächstes Jahr, sondern Nein. erst übernächstes.
So.
Na gut, aber ich sag mal, was ich dann, worauf ich raus wollte, ist, es könnte durchaus sein, dass wir im Sommer wieder einen Umbruch haben.
Ja, groß und automatisch. Es kommen ja viele zurück. Es kommt ein Jan Elvedi zurück, es kommt ein Yannick Mause zurück, es kommt ein Dixon Abiyama zurück, ein Frank Ronstadt aus Köln, ein Janis Heuer. Das sind jetzt alles keine Spieler, die, wo ich mir vorstellen kann, dass die in irgendeiner Startelfplanung des Trainers eine Rolle spielen.
Aber Farid Alidou, glaube ich, auch.
Aber Abiyama, du guckst Dritte Liga, hoffentlich. Ja, hast du mal gesehen, wie viele Tore der schießt?
Ja, Dritte Liga. Also der FCK hat...
Da kommt die Arroganz durch.
Nein, oh, wow. Das hat keine Arroganz. Entschuldigung, der FCK hat ja nicht den Anspruch, Spitzenklub Dritte Liga zu spielen. Die wollen in die Bundesliga eventuell. Also das heißt, das ist ja nochmal ein Klassenunterschied. Und Abiyama hat es ja auch beim FCK jetzt nie den Durchbruch geschafft. So knallhart müssen wir immer
sein. Aber da gibt es doch so lustige Videos über den im Internet. Deshalb kam ich auf den.
Ach so. Also es könnte ja auch durchaus sein, dass er in Essen bleibt. Da gibt es ja laut Watz auch durchgehend Interesse von RWE, das ja tatsächlich aufgrund seiner Leistung sogar berechtigt ist. Also.
Ja, aber du hast, die kommen alle zurück und da ist die große Frage, was machst du mit denen? Integrierst du sie, behältst du sie, überlegst du vielleicht in der Innenverteidigung, wenn du da hoch viele Abgänge hast, ist ein Heuer, ist ein LWD ein möglicher Backup, geben die sich damit zufrieden?
Zumal Janis Heuer in dieser Saison in Münster aber eine Bombensaison spielt.
Ja, der LWD spielt in Fürth auch sehr gut. Also von daher ist das die große Frage und dann wird es ja zwangsläufig wieder einen Umbruch geben, weil wenn du die nicht hältst, musst du sie abgeben. So, und dann kommen dann auch im Sommer. Und es ist dann, nochmal auf die neue Saison zu kommen, es ist dann das dritte Transferfenster, das der FCK unter Klos hat. Hannover hatte mal einen Dreijahresplan ausgegeben, damit, in dem sie aufsteigen wollen. Das heißt, es waren 6 Transferfenster. Jetzt ist es das vierte Jahr, nach dem 8. haben sie eine realistische Chance. Und der FC hat gerade mal 2. Also deswegen ein bisschen vielleicht ein Stück weit Gelassenheit und Geduld.
Ja, Geduld, dein Wort in Gottes Ohr. Ich meine, aber Geduld ist im FCK-Umfeld ja jetzt nicht so gerade die hervorstechendste Eigenschaft. Ne? Also ich finde, wenn man sich jetzt mal anguckt, es jährt sich ja jetzt auch bald die Verpflichtung von Thorsten Lieberknecht. April 25 ist er gekommen. Und damals, mit welchen Vorschusslorbeeren er empfangen wurde und wie groß die Vorfreude war. Und der Julian hat es ja schon angesprochen, wenn man sich jetzt durch diese seltsamen sozialen Netzwerke klickt, wie da die Stimmungslage in Bezug auf Lieberknecht ist, da hat sich natürlich schon was gewandelt. Und das hängt natürlich schon auch ein bisschen mit der Erwartungshaltung im Umfeld zusammen. Weil man eben schon davon ausgeht, ja, jetzt müssen wir bald mal wieder in die Bundesliga, oder?
Ja, aber die Frage ist, jetzt sagst du nach der Saison, du trennst dich von ihm. Jetzt sag mir mal ad hoc jemand, der besser zum FCK passt, auch wenn wir über die Ergebnisse reden müssen, die Schwankungen, die da sind, keine Frage. Aber wer ist denn aus der Lahmenge heraus der Mann, der den Aufstieg garantiert?
Das gibt es natürlich nicht.
Ja.
Garantieren tut dir das sowieso niemand. Aber klar ist natürlich auch, ich bin ja auch dafür, mit ihm in eine neue Saison zu gehen, habe ich ja anfangs gesagt, aber man kann davon ausgehen, wenn da die ersten 3, 4, 5 Spieltage, wenn das da noch nicht so funktioniert, wie sie sich das vorstellen, dass da richtig Feuer unterm Dach dann sein wird.
Durchaus. Jetzt vielleicht mal, wir haben vorhin über Paderborn gesprochen, über Elversberg gesprochen. Was macht denn der Faktor Ruhe bzw. Unruhe im Umfeld aus? Ich meine, theoretisch könnte man jetzt sagen, ja gut, wenn die Westkurve sagt, Lieberknecht raus, könnten auch die Oberen sagen, höre ich nicht, interessiert mich nicht, mir egal.
Kannst nicht miteinander vergleichen. Traditionsverein und Paderborn und Elversberg, das sind zwei Paar Schuhe. Im Traditionsverein geht es immer hitzig her. Da gibt es nicht 5.000 Fans wie in Elversberg, sondern 50.000. Und es wird immer diskutiert und es gibt immer, da fahren 5.000 auswärts mit und dann am Rückweg aus Nürnberg, da kann man sich schon vorstellen, wie da die Stimmungslage so war. Und diese Unruhe, die hast du eigentlich bei einem Traditionsverein eingepreist. Du kannst es auch nur bedingt kontrollieren, glaube ich, weil davon lebt dieser Traditionsverein ja ein Stück weit auch, dass da so viele Emotionen im Umfeld sind. Ich meine, wenn du das runterdimmen wolltest, das geht einfach nicht. Ja, also das ist ja ein Alleinstellungsmerkmal von so einem Traditionsverein. Deshalb was Marek gesagt hat, man kann sich aber, glaube ich, schon mal angucken, wie scoutet eigentlich Elversberg? Und wieso haben die dann auf einmal so Leute wie Wolte Made oder jetzt Fisnik Aslani, wo man, der jetzt wieder bei Hoffenheim spielt, der angeblich jetzt bei Barcelona auf dem Zettel steht. Wie kommen die an solche Spieler und was kann man sich von denen abschneiden? Das finde ich schon, das ist schon vernünftig. Beim Thema Umfeld, du wirst diese Unruhe immer haben. Also da muss man sich keine Illusionen machen, glaube ich.
Hat Thomas Enger auch gesagt, beim FCK in Tradition ist es schon mal ein Stück weit extremer. Die Ausschläge sowohl, wenn es gut läuft, sofort Aufstieg, am besten noch Champions League. Und wenn du zweimal verlierst, ach, es geht gegen den Abstieg, Trainer raus. Diese Schwankungsbreite ist beim FCK extrem. Die hast du in Elversberg weniger. Da ist ein Umfeld, ist ein ruhiges Umfeld. Ist. Aber was mich mal interessieren würde, ist, wir nehmen uns mal einen Semi Şahin. Der hat in Elversberg gespielt, hat eine ganz andere Leistung gebracht. Und er hat irgendwo mal im Interview gesagt, da ist immer der Hunger, weil man noch nicht das erreicht hat, was man beim anderen Club erreichen will. Jetzt sind die beim FCK, nicht nur er, auch andere, spielen vor 50.000 und auf einmal bringen sie nicht mehr diese Leistung, die sie vorher gebracht haben. Warum? Das würde mich einfach mal interessieren. Warum nicht, ich will nicht sagen, dass sie blockieren, aber wo fehlt dann dieses letzte Prozent, das ihnen den vorherigen Verein gezeigt haben? Ist es vielleicht die Stück weit Zufriedenheit? Jetzt bin ich beim großen FCK, spiel vor 50.000, alles super.
Der Julian hat ja neulich einen sehr hörenswerten Taktik-Podcast gemacht und da geht es dann auch um so Dinge. Wie spielt der eigentlich? Wie ist der positioniert? Wie hat der damals in Elversberg gespielt? Was sind eigentlich seine Stärken? Kommen seine Stärken im aktuellen System von Lieberknecht so richtig zur Geltung? Das sind natürlich dann auch so Punkte. Passt der überhaupt so da rein?
Ja, aber dann hättest du ihn nicht holen dürfen, weil dein Partner hat ja gesagt, der Şahin kam in der Viererkette von Elversberg, ist nach hinten, hat sich die Bälle von hinten geholt und hat nach vorne gespielt. Wenn du weißt, du spielst eine Dreierkette, dann musst du dich fragen, warum holst du dann einen Şahin?
Ist korrekt, ja. Die Frage kam. Wobei man jetzt auch sagen muss, er spielt ja nicht schlecht. Also er hat jetzt auch angefangen, Tore zu schießen und so. Aber auch da gilt, bei ihm gilt natürlich auch, gegen KSC ist er gut, Note 2. Und dann fahren die nach Nürnberg und dann da ist er aber auch keiner, der dann die Mannschaft irgendwie aufgerichtet und stabilisiert bekommt. Und dann geht er auch mit der Note 5 bis 6 da raus aus dem Spiel. Und diese Schwankungen sind halt auch zu arg. Das weiß er, glaube ich, auch selber.
Ja. Für mich ein Stück weit, das ist ein anderer Aspekt, ist, könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen, wo ist denn beim FCK die richtige Achse? Mir fehlt da so eine typische Achse, wo du dann auch dich als Spieler oder als Nebenspieler an der Achse orientieren kannst, die dann auch mal ein Stück weit eine Richtung vorgibt. Du hast im Tor vielleicht den Kral, Abwehr fällt mir keiner ein. Im defensiven Mittelfeld ist es jetzt der Kunze oder ist es der Şahin? Eins davon ist es der Ritter oder ist es das Güte? Wer ist da der Chef? Und ganz vorne hat man Parteien gehabt. Wer ist jetzt nicht da? Also früher hattest du im Tor der Ehrmann, dann hattest du den Katletz, den Sforza und vorne Kunz oder Marschall. So, das hast du jetzt nicht mehr. So eine ganz klare, wenn du einen Fan fragst, wer ist die Achse beim FCK? Wer ist sie?
Dazu würde ich es nur sagen, an diese Zeiten kann ich mich nicht erinnern. Tut mir leid, der muss da jetzt sein.
Nee, alles gut, aber das fehlt mir ein Stück weit, finde ich.
Bevor ich da meinen Take abgebe zu, würde ich ganz kurz eine Hörempfehlung. Taktikanalyse mit Dominik Theiss von From Coach to Coach. Gerne reinhören, veröffentlicht Mitte Februar. Wärmste Hörempfehlung. Fabian Kunze hast du eben angesprochen. Wenn man mit Thorsten Lieberknecht redet, hat man ja so das Gefühl, dass er schon so ein Fabian Kunze-Fanboy ist. Also ich glaube, wenn jetzt Marlon Ritter nicht so etabliert wäre in der Mannschaft, würde Kunze schwuppdiwupp die Binde am Arm haben. Meine Meinung, mein Eindruck. Ich glaube auch, dass Kral Kunze schon mal so die ersten zarten Ansätze einer Achse wären. Man könnte jetzt vielleicht sagen, Luca Sierich, der mutmaßlich im Sommer dann weg ist, jetzt aber auch von seiner Persönlichkeit niemand ist, der sich auf den Platz stellt und mal über den Rasen bellt. Der mal Ansagen macht, macht er nicht. Rasmussen könnte einer werden, wenn er ein bisschen Zeit bekommt, wenn er seine Form auch wieder findet, wo die Kurve ging in letzter Zeit ein bisschen nach oben. Mal gucken, wo das hinführt. Und da weiter vorne muss man mal schauen. Das ist ein bisschen im Fluss derzeit. Ich weiß
ja,
nicht.
Gut, wir hatten ja mit Skuter und Pretaien schon über weite Strecken der Hinrunde. Ich meine, ob man das jetzt irgendwie als Achse bezeichnen will, aber zumindest herausragende Einzelspieler. Also so viel kann man sagen. Der Skuter ist natürlich von seinem Typ her jetzt nicht so der Lautsprecher wahrscheinlich, muss man sagen. Aber sie hatten halt einen der besten Zweitligatorschützen mit Pretaien. Ja, Das ist natürlich jetzt, Britannien war verletzt. Ich finde, Ritter, das war ja auch in der Hinrunde, da saß er auf der Bank oder so mal. Und der ist aber jetzt auch in der Rückrunde gekommen, mit der Einschränkung, dass er in den Spielen, wenn es dann ganz schlecht läuft, dann auch mit wegkippt. Aber ja, er spielt eigentlich auch eine bessere Rückrunde als Hinrunde. Aber er ist natürlich jetzt nicht so der Ankerspieler, obwohl er Kapitän ist. Das muss man auch sagen.
Ja, ich denke, da wird sich einiges finden müssen, auch unabhängig jetzt von wirklich. Da geht es ja in die soften Faktoren rein. Welche Spieler können gut miteinander, sind dann auch noch im Kollektiv leistungsfördernd für die Mannschaft. Und da wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen was finden müssen, weil ich glaube, da sind wir uns eigentlich, Kunze und Kral reichen nicht aus, um da irgendwelche Ansprüche anzumelden.
Nein, ich meine, dieses Spiel in Nürnberg zum Beispiel, da kann man natürlich auch die Charakterfrage stellen, weil ich meine, jeder von uns hat ja mal Fußball gespielt und wenn ich mich irgendwie im Soccer-Center treffe mit Kumpels und wir liegen da mit 5 Toren zurück, dann schreie ich alle zusammen und sage hier so, wir lassen uns hier nicht abschlachten, so ungefähr. Und das war ja jetzt in Nürnberg so Widerstandskraft und so, das hat man dann halt auch nicht gesehen so richtig. Und das ist dann für so eine Mannschaft kein guter Befund. Also und vor allem, wenn sich das häuft, das kann ja einmal passieren, aber wenn es 2, 3, 4 Mal in so einer Saison passiert, ist es viel zu oft. Marek.
Stimme ich zu.
Na du, dann heißt das auch so ein bisschen mal gucken, was nächstes Jahr passiert, was im Sommer passiert, ob da vielleicht so ein Spieler kommt, weil ich weiß es nicht. Ich meine, Julian Kral, der macht zwar hin wieder mal Ansagen, aber ist natürlich auch schwierig, wenn du dann schon 3 Gegentore gefangen hast.
Ja, ich finde, der füllt seine Rolle als Führungsspieler in Anführungsstrichen schon aus. Also er ist auch jemand, nach Niederlagen und so, wenn man dann ihn anfragt, der kommt immer zum Interview. Also da gab es jetzt selten, dass er mal gesagt hat, er hat keinen Bock.
Ja? Und er spricht auch schon Tacheles.
Genau, und er redet Tacheles. Also da kriegst du nicht die doofen Stanzen raus, die du im Profifußball ja häufiger hörst. Ja, also das würde ich schon sagen. Aber als Torwart hat er natürlich auch nur begrenzt Einfluss auf das, was auf dem Platz da passiert. Ja, er verhindert meistens eher das Schlimmste, wie in Nürnberg.
Ja, es ist ein sehr reflektierter Spieler. Du sagst, Tacheles redet, der klare Kante zeigt. Ich habe manchmal so den Eindruck, dass er ein bisschen so nervös ist, wenn er die Bälle nach hinten bekommt und dann den Spielaufbau machen muss, dass er da so eine gewisse Unsicherheit zeigt. Und kritisch gesprochen muss ich auch mal sagen, wo ist denn die extreme Entwicklung bei ihm? Es gibt einen neuen Torwarttrainer. Ich sehe jetzt nicht, dass der einen Riesensprung gemacht hat.
Ich finde, ja, nee, stimme ich dir zu. Also mit dem Ball am Fuß auf keinen Fall. Da ist es nach wie vor, dass er, wenn er Zeit hat, ist okay. Wenn er Druck hat, schwierig. Ich finde, in der Strafraumbeherrschung, also dass er Flanken abfängt, ist ein bisschen besser geworden. Aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, da ist jetzt auf jeden Fall ein Sprung nach oben, der ihn jetzt in eine andere Sphäre katapultiert.
Aber dafür ist er auf der Linie natürlich auch Top 3.
Auf der Linie
also ist er eine Wucht. Top 3, zweite Liga. Das muss man halt sagen. Ich meine,
kann man fast sogar überlegen, ob der den Sieg gegen Karlsruhe nicht schon mal festgehalten hat.
Ja, aber also, das weiß ja der FCK, dass seine große Stärke die Reflexe sind und das Linienspiel, da ist er überragend. Aber klar, die Stärken musst du halten, aber du musst schauen, dass du die Lücke zu den Schwächen schließt. Und wie Julian gesagt hat, ich weiß nicht, vielleicht sehen wir es auch von außen nicht, wir sind nicht bei jedem Training dabei, aber du siehst es ja in deinem Spiel und so den Extremsprung, den habe ich nicht erkannt.
Ich meine, im Endeffekt ist es ja auch schön und gut, wenn man im Training Fortschritte zeigt. Wenn es aber im Spiel nicht auf den Platz gebracht wird, kannst du noch so viel Fortschritte im Training zeigen.
Ich finde sogar, er ist kein gutes Beispiel, weil er dann doch halbwegs konstant abliefert. Also ich finde, er hat jetzt kaum Spiele dabei gehabt, wo du dir gedacht hast, oh, da hat er jetzt bei 1, 2 Gegentoren seine Aktien drin. Da würde ich in der Abwehrreihe, da würden mir andere Namen einfallen, die ich da nennen würde. Den Herrn Jumpy zum Beispiel, der auch gute Spiele macht und dann wie in Nürnberg Reinfallsnote 6 unterwegs ist. Also da müssen sich andere, glaube ich, dann in die eigene Nase fassen.
Ja, man hat ja die Statistik beim Julian Kral, er hat die mit der Gehörte zu den Top-Torhütern der gehaltenen Bälle. Die Frage ist, warum wird so viel geschossen? Da sind wir wieder bei der Abwehr. Also wenn die Abwehr kaum Schüsse zulässt, dann ist es, glaube ich, das Beste in dem Fall, wenn der Torwart da auf Platz 18 steht, kaum Bälle halten müssen, groß, weil kein Schuss kommt. Die kannst du so oder so lesen, die Statistik. Aber klar, die Abwehr ist sehr schwank. Hängt vielleicht auch ein Stück weit zusammen, dass sie nie hat groß zusammenspielen können, weil es immer Veränderungen gab. Aber es sind ja alles Profis, zum Teil Nationalspieler. Also da musst du, glaube ich, nicht mehr groß denen sagen, was du zu spielen hast und wo, sondern wenn der auf den Platz geht, ob der Chanev jetzt gegen Spanien Länderspiel spielt oder beim FCK gegen Elversberg oder gegen Greuther Fürth, das soll der eigentlich schon können.
Zumal man auch noch mal ganz kurz sagen muss, Julian Krahl hat bei uns mit Abstand den besten Notenschnitt. Ich glaube, der ist ich habe es jetzt gerade nicht vor mir liegen, 2,6, 2,7 irgendwie da. Der nächstbeste ist Ivan Pretalin, ich glaube mit 2,9 gerundet. Und bei ihm liegt es halt an der Torquote, an dieser Irren. Und dann fällt es auch schon ziemlich deutlich ab.
Ich meine, ihr wisst es ja besser als ich, aber in der vergangenen Saison wurde ja viel über die Anzahl der Gegentore diskutiert. Und auch da, wenn man da jetzt mal einen Strich drunter macht, nach 27 Spieltagen haben sie, glaube ich, 41 letzte Saison gehabt und jetzt auch wieder 41. Also da ist ja auch überhaupt keine Besserung zu erkennen. Im Gegenteil, in der Rückrunde schlucken sie halt ordentlich mehr nochmal als in der Hinrunde. Was natürlich auch wiederum, wenn wir auf das Thema von ganz am Anfang kommen, ins Aufgabengebiet des Trainers gehört. Punkt. Also ich meine, eine solide, stabile Defensive zu formen, das hat er als Auftrag mitgegeben bekommen. Das hat mal eine Zeit lang ganz gut funktioniert. Aber jetzt funktioniert es auch überhaupt nicht mehr. Also 4 Stück in Darmstadt, 3 in Bochum, 3 in Nürnberg. Das ist so das, was abseits von dem Derby-Sieg jetzt in den letzten Wochen so zu verbuchen war. Das ist einfach viel zu viel. Und wenn man dann auch noch überlegt, dass jetzt Ziyech wahrscheinlich weg ist, bei Jisoo Kim bin ich auch ganz, ganz sicher, dass er weg ist, dann wirst du da wieder mal eine komplett neue Abwehr formieren müssen. Und das ist natürlich dann schon eine Herausforderung. Dann wird natürlich auch zum Beispiel auf Rasmussen ein bisschen mehr Verantwortung zukommen.
Leon Robinson vielleicht. Leon Robinson. Der finde ich seine Aufgabe in der Abwehr immer, ist jetzt keine Ligaspitze, ist aber okay. Ist okay.
Ja, also einstellungsmäßig ist er ein überragender Fußballspieler. Das hast du auch, glaube ich, in Magdeburg gesehen, wo er an der Mittellinie einen abgrätscht. Das ist die Kämpfermentalität. Da braucht man nicht drüber zu reden, aber ich glaube, du musst seine Personale sehen mit den Ansprüchen vom FCK. Willst du wirklich nächste Saison aufsteigen, dann ist er für mich kein Startelf-Kandidat in der Abwehr. Sagst du, spielst um Platz 8 bis 12 mit, was nicht der Anspruch vom FCK ist, dann ist er okay. Also ich glaube, in der Abwehr ist Rasmussen gesetzt, dann hast du Jemfi, wobei der, wie wir schon gesagt haben, nicht fehlerfrei ist, noch keine Konstanz hat, was auch wieder, der kam aus der dritten Liga, das muss man auch mal sehen. Das dauert vielleicht auch ein Stück weit, das ist jetzt die erste Zweitligasaison, aber du wirst in der neuen Runde wahrscheinlich 3 neue IVs bekommen. Und dann sind wir wieder bei vor einer halben Stunde, Eingewöhnungszeit, System, wer ist der Chef, welche Sprache wird gesprochen, Englisch, Deutsch, das sind dann alles Aspekte, die da mit reinspielen.
Okay, dann würde ich sagen, es ist Zeit für ein Fazit. Also ich würde sagen, wir sind schon zum Schluss gekommen. Der FCK sollte mit Thorsten Lieberknecht in die Rückrunde gehen, damit wäre jetzt zumindest kein fataler Fehler.
Also ich bin da sehr dafür. Ich würde eine klitzekleine Einschränkung machen. Man muss sich natürlich jetzt schon angucken, wie die letzten 7 Spiele der Saison jetzt laufen. Also wenn das jetzt in dem Stil von Nürnberg weitergehen sollte oder würde, finde ich, dass da eine Dynamik reinkäme, die nochmal, was vielleicht auch bei der Trainerfrage nochmal vielleicht ein neues Licht, auf die Trainerfrage ein neues Licht werfen würde. Im Normalfall, wenn die Saison jetzt ganz normal zu Ende geht, wie sie halt jetzt war, die Runde, sprich, dass sie ihre Heimspiele halbwegs gewinnen und auswärts mal einen Punkt holen oder was, finde ich auch, dass man ihm nochmal die Chance geben muss, dass er halt den Anlauf bekommt. Da muss man aber dann auch wissen, die Stimmung im Umfeld ist jetzt schon so ein bisschen angespannt, also mit ultra viel Kredit geht er dann jetzt halt dann auch nicht mehr in die neue Saison.
Das letzte Mal, dass der FCK einen Trainer über 2 Spielzeiten hinweg hatte, war 2013 im September bis 2015, Kosta Runjajic. Also siehst du mal im Endeffekt, wie groß die Fluktuation auf dieser Position ist. Es ist ja schon ein Schleudersitz. Und von daher eine Konstanz, wie gesagt, wenn du eine Konstanz willst, musst du auch da durchgehen. Und Horst Steffens hat auch viele Krisen in Elversberg gehabt. Angeblich war der 3-4 Mal vom Rauswurf. Man hat bei ihm festgehalten, weil danach kam wieder ein stetiger Aufwärtstrend. Also ich persönlich finde auch, wenn Alex sagt, man muss das beobachten, keine Frage, aber entweder du gehst da jetzt durch und sagst, du hast bis Ende der nächsten Saison dein Ziel. Wenn du es nicht schaffst, ist der Vertrag sowieso vielleicht, wir wissen ja, vielleicht sind es auch 3 Jahre, keine Ahnung, aber dann ist der Vertrag geendet und dann holen wir uns einen neuen, suchen wir uns einen, der auf dem Markt ist, dem wir dann glauben, dass wir es mit ihm schaffen. Und alles andere vorher ist wieder Störfeuer. Wenn du jetzt nach 4 Spieltagen anfängst zu sagen, ja, du musst einen Trainer wechseln, weil du aus den 12 Punkten nur 6 geholt hast, dann
natürlich
fängt
ist
die
es
Unruhe wieder an.
Das ist inhaltlich totaler Unsinn, aber so funktioniert dieses Geschäft dann leider Gottes.
Ja? Leider, ja.
Das ist so. Aber das muss man halt alles nur im Hinterkopf und ich glaube, das behalten und das wissen sie, glaube ich, auch. Ja? Ich glaube auch, dass der Lieberknecht in sich auch immer noch die Überzeugung hat, da das so hinzubiegen, dass die um den Aufstieg mitspielen. Das ist ihm auch zuzutrauen, ja. Aber er muss es dann halt auch zeigen. Es hilft ja nichts.
Der letzte Trainer übrigens, der eine ganze Saison bekommen hat, eine ganze Saison, war Dirk Schuster. Nämlich 22, 23, die hat er komplett machen dürfen. 23, 24 wurde er bekanntlich in der Hinrunde entlassen und hat die Relegation im Vorjahr gemeistert.
Ja, genau. Und ich meine, das, was ihr jetzt gerade sagt, Schleuderschul-FCK-Trainer, das spielt natürlich auch im Hintergrund eine Rolle, warum permanent nach dem Trainer gefragt wird. Weil halt hier ist halt nicht SC Freiburg mit Volker Finke und Christian Streich und die irgendwie 15 Jahre in Amt und Würden waren, sondern es gab halt irgendwie zig Trainer innerhalb von 13 Jahren, wie der Marek eben gesagt hat. Und das ist natürlich, die Historie muss man natürlich bei der aktuellen Situation immer mit einberechnen. Also dass bei der Trainerposition mal schneller geschossen wird als üblich.
Ja? Ist aber auch ein Stück weit, glaube ich, dann wiederum die Maxime von einer Stelle oben drüber. Weil wenn du dann sagst, du entlässt einen Schuster, weil du Stagnation ist schon ein Rückschritt, Fortschritt ist nur Fortschritt, dann muss man jetzt aber knallhart auch sagen, wo ist jetzt der Fortschritt? Ja, du hast jetzt Stagnation, aber Thomas Heng hat mal diesen Satz geäußert. Also wenn du dann streng genommen so Sätze äußerst, musst du auch handeln. Also müsst ihr rein theoretisch nach diesem Satz gemäß handeln, aber dann hast du wahrscheinlich alle 3 Monate einen neuen Coach.
Oder man sagt, man ist von dem Trainer so überzeugt, dass man die Stagnation jetzt ein Jahr mal in Kauf nimmt, in der Hoffnung, dass dann die Weiterentwicklung mit Wumms danach einsetzt.
Und genau, das sind wir wieder bei dem Punkt, das ist das Krisenmanagement. Das hätte einer Klos oder einer Heng direkt nach dem Darmstadt-Spiel sagen müssen, die Diskussion abwürgen und dann wäre Ruhe gewesen. Aber es ist nicht geschehen. Also fand ich persönlich das Krisenmanagement jetzt nicht sehr, sehr geglückt. Aber es ist ja jetzt getan worden in Nürnberg und damit ist die Diskussion, wenn man dem Glauben schenken darf, intern beendet.
Okay, dann, ich war die letzten paar Wochen im Urlaub, deswegen keine Ahnung, Teufel der Woche, ich habe keine Ahnung. Habt ihr jemanden?
Mir fällt keiner ein.
Es war Länderspielpause. Und vor allem, das ist natürlich sehr undankbar, der Marek und ich, wir waren ja in Nürnberg und da einen Teufel der Woche zu küren. Normalerweise machen das die Vereine dann immer so, die mitgereisten Fans. Weil wenn man von der Mannschaft keinen nehmen kann, die Fans waren gut. Die sind irgendwie 5, 6, 7.000 sind mitgefahren, ja, haben sich das Debakel da angeguckt, den Mist und sind wieder nach Hause gefahren.
Na gut, die Woche vorher, die Choreo gegen Karlsruhe, die ja in der Gazzetta della Sport gerühmt wurde, das mit dem ersten Live-Element, wo der Ball vom Wagner zurückgeht, das ist eigentlich der Teufel, sind wir uns einig.
Wieder die Fans.
Also die Westkurve.
Ja,
okay.
Teufel der Woche.
Dann mit diesem Seelenschmeichler für alle FCK-Anhänger gehen wir raus, verabschieden euch aus der Länderspielpause, wenn ihr das hier hört. Steht Düsseldorf und die Rückkehr von Markus Anfang unmittelbar bevor. Die Rache von Markus Anfang, schauen wir mal. Und wenn ihr auch möchtet, dass wir uns über Fragen von euch mal derart ausführlich auslassen, dann schreibt uns die doch gerne entweder in die Kommentarspalte unter diesem Beitrag, was ihr sowieso machen könnt, liken und so auch nicht vergessen, oder schickt es mir einfach per Mail julian.laber@rheinpfalz.de und dann überlegen wir uns ein bisschen was und erzählen dann mal ein bisschen was dazu.
Ich wünsche euch alles Gute.
Ich sage auch Tschüss, frohe Ostern und schöne Feiertage mit der Familie.
Da schließe ich mich an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.